Inforadio Podcast.
Das Schicksal der Flüchtlinge an der griechisch-türkischen Grenze, die Zustände in den Lagern, die Not der Kinder. Berlin und Potsdam wollen wie viele andere Städte helfen. Darüber berichten wir in dieser Sendung. Wir stellen den aktuellen Korruptionsbericht vor. Wo läuft es in Berlin wie geschmiert? Wir blicken nach Brandenburg, Teslas Mammutprojekt. Welche Einwände haben die Bürger gegen die Autofabrik? Und von mir noch ein Hinweis: Über die Entwicklungen rund um das Coronavirus halten Sie die Kollegen in den Nachrichten hier im Inforadio auf dem Laufenden. Und damit herzlich willkommen zu Landespolitik, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Ich bin Jan Menzel. Die Bilder sind dramatisch, sowohl an der griechischen Grenze als auch in den Lagern auf den Inseln. Potsdams Oberbürgermeister Mike Schubert hat auf Lesbos ein Flüchtlingslager besucht. Dort müssen 20.000 Menschen irgendwie über die Runden kommen, in einem Lager, das nur für 3.000 Menschen ausgelegt ist. 167 Menschen müssen sich eine Toilette teilen. Schubert fordert, dass zuallererst Minderjährige, die ohne ihre Eltern dort sind, in Sicherheit nach Deutschland gebracht werden. Auch der regierende Bürgermeister Müller bekräftigt, dass Berlin Kindern Schutz bieten will. Und Berlin bereitet sich darauf vor, dass Geflüchtete künftig besser aufgenommen werden können. In dieser Woche wurde Richtfest gefeiert für ein neues Ankunftszentrum auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Reinickendorf. Von dort berichtet Nina Amin.
Die 2- bis 3-geschossigen Neubauten fallen auf dem denkmalgeschützten Gelände zunächst kaum auf. Auffällig ist die Ruhe. Für Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lomscher ist das ein entscheidender Vorteil von dem Ankunftszentrum für Geflüchtete.
Hier können Sie mal zur Ruhe kommen. Hier können Sie möglicherweise auch ein bisschen vergessen, was Sie bis dahin erlebt haben. Hier werden Sie gesundheitlich und sozial betreut. Hier startet das Asylverfahren. Also insofern glaube ich, dass die Umgebung ein guter Ort ist, um mit Deutschland anzukommen.
Auch der Präsident des Landesamts für Flüchtlingsangelegenheiten, Alexander Strassmeier, freut sich, dass Berlin wegkommt vom Provisorium. Sein Amt kümmere sich monatlich um rund 1.000 nach Berlin kommende Menschen. 600 von ihnen bleiben in der Hauptstadt. Wenn sie ihre Registrierungen und medizinischen Untersuchungen durchlaufen, bleiben sie im Schnitt 5 Tage im Ankunftszentrum. Bislang noch in einer temporär eingerichteten Unterkunft in einem alten Gebäude auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik. Mit dem Neubau mit Schlafplätzen für bis zu 400 Geflüchteten erwarte er eine deutliche Verbesserung.
Das ist zum ersten Mal ein Gebäude, das genau dafür hergerichtet wurde. Also kein Provisorium. Im Hangars hatten wir Wartungshallen für Flugzeuge und darin haben wir Menschen untergebracht. Man merkt schon, wenn ich diese beiden Begriffe nenne, dass das überhaupt gar nicht eine ideale Unterbringung sein kann.
In dem Neubau, der spätestens Ende des Jahres in Betrieb genommen werden soll, können die ankommenden Menschen intensiv betreut werden, sagt Sozialsenatorin Elke Breitenbach. Der Senat bereite sich auch angesichts der Lage an der türkisch-griechischen Grenze darauf vor, künftig wieder mehr Geflüchtete aufnehmen zu können.
Im Ankunftszentrum sind die Menschen sehr kurz und dann kommen sie in die Unterkünfte. Wir haben jetzt aktuell 2.000 freie Plätze in den bestehenden Unterkünften, wo wir Menschen unterbringen können.
Derzeit werde ebenfalls geprüft, ob weitere stillgelegte Unterkünfte, wie das Containerdorf am Rande des Tempelhofer Feldes, wieder in Betrieb genommen werden können.
Richtfest für das neue Ankunftszentrum. Nina Amin war das. Wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Im Fall der Rot-Rot-Grünen-Koalition sind das die Linken. Während Sozialdemokraten und Grüne sich jüngst wieder heftig in die Haare bekommen haben, es ging um die Automesse IAA, die nun nicht an die Spree zieht, sondern ihre Zelte in München aufschlägt, geht die Linke in Klausur. In Potsdam kommt die Fraktion an diesem Wochenende zusammen und dabei nimmt die Linke langsam aber sicher auch Kurs auf die Abgeordnetenhauswahl in 1,5 Jahren. Sebastian Schöbel.
Angesichts der jüngsten Streitigkeiten zwischen SPD und Grünen nach dem Debakel um die Automesse IAA zum Beispiel, ist die Frage an linken Fraktionschef Udo Wolf nicht ganz unberechtigt. Hat Rot-Rot-Grün eigentlich noch Lust aufeinander?
Na, das weiß ich nicht, ob die anderen keinen Spaß dran haben. Also wir haben noch Spaß. Auf jeden Fall ist es aber wichtig und sinnvoll, dass wir in dieser gesellschaftlichen Situation, die insgesamt nicht besonders spaßig ist, mit den Anschlägen von Halle, von Hanau, mit der Situation der Geflüchteten in Europa, dass wir demonstrieren, wir wollen mit Rot-Rot-Grün eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, der Nachhaltigkeit, der Weltoffenheit und der Solidarität betreiben, und zwar über diese Legislaturperiode hinaus.
Schließlich habe man gemeinsam schon so viel erreicht, das rief sich die Berliner Linksfraktion zum Start ihrer Klausurtagung in Potsdam auch noch einmal in Erinnerung. Mietendeckel, Landesmindestlohn, mehr Investitionen der öffentlichen Hand Umso verärgerter reagiert der linke Kultursenator Klaus Lederer auf die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen SPD und Grünen.
Es wäre ganz gut, wenn wir jetzt noch nicht gleich alle mit dem Wahlkampf anfangen. Ein bisschen ist noch hin. Also wir können durchaus noch ein Jahr solider arbeiten und wir können uns ein paar Nicklichkeiten ersparen.
Gegenseitige Schuldzuweisungen oder politische Revanche-Fouls seien schädlich für Rot-Rot-Grün. Aus Lederers Sicht die Koalition, die am besten zu Berlin passe. Dass sich zwei der drei Koalitionspartner nun gerade in heftigen Richtungskämpfen befinden, nimmt die Linke genauso wahr wie die schlechten Umfragewerte für die rot-rot-grüne Koalition in Berlin insgesamt. Dabei sei man regelrecht dazu verdammt, so Lederer, gemeinsam weiterzumachen.
Gerade angesichts der absoluten Krise von CDU und FDP, was sie denn jetzt hier eigentlich noch sind, bürgerliche Mitte oder Steigbügelhalter für Nazis, sind wir am Ende schon auf Gedeih und Verderb, auf eine vernünftige Zusammenarbeit angewiesen. Das können wir miteinander und ich fürchte, dazu sind die anderen alle nicht in der Lage.
Zumal man, zumindest aus Sicht der Linken, längst nicht am Ende sei, sagt Fraktionschef Udo Wolf.
Wir wollen tatsächlich über ein Bodensicherungsgesetz die Bodenspekulation beenden. Es ist eine wichtige Debatte, die wird unter anderem auch über die Vergesellschaftung von Wohnraum, von Wohnungsbaubeständen etc. geführt werden müssen.
Wolf mahnt bei der Klausurtagung aber auch die eigenen Leute, keine Eigentore zu schießen. Dass bei einer Strategiekonferenz der Linken jüngst über die Erschießung der Reichen fantasiert wurde oder dass linke Bundestagsabgeordnete die Bundeskanzlerin verklagen, seien, Zitat, idiotische Stockfehler, so Wolf. Dafür gab es dann von seinen Berliner Genossen auch großen Applaus.
Sebastian Schöbel berichtete. Auch wenn Deutschland im Ranking von Transparency International einen der vorderen Plätze belegt, also zu den Musterschülern gehört, Korruption gibt es auch hierzulande. In dieser Woche wurde der aktuelle Korruptionsbericht für Berlin vorgestellt. Es gibt danach weniger Fälle als im Vorjahr. Was die Ermittler aber umtreibt, ist die Dunkelziffer. Mein Kollege Holger Hansen weiß mehr.
Im vergangenen Jahr sind bei der Berliner Staatsanwaltschaft 100 Verfahren im Zusammenhang mit Korruption eingegangen, sagte der Korruptionsbeauftragte und leitende Oberstaatsanwalt Rüdiger Reif. In 14 Fällen ist demnach Anklage erhoben worden. Damit sei Korruption in Berlin kein sehr großes Thema, so Reif.
Das liegt im unteren durchschnittlichen Bereich.
Eine Anklage richtet sich etwa gegen zwei Angestellte der Berliner Wasserbetriebe. Sie sollen sich von einer Firma mit Tickets für Spiele des Fußballvereins Hertha BSC bestechen lassen haben. Ein Polizeibeamter wurde verurteilt, weil er für jeweils 500 Euro Spielhallenbetreiber vor Polizeikontrollen gewarnt hatte. Der Geschäftsführer einer landeseigenen Gesellschaft ist angeklagt, für 250.000 Euro Schmiergeld einer Firma den Auftrag zugeschanzt zu haben, die Telefonanlage der Gesellschaft zu erneuern. 85 der bearbeiteten Verfahren wurden eingestellt, weil kein hinreichender Tatverdacht vorlag. In einem solchen Fall ging es zum Beispiel um Ausnahmegenehmigungen vom Parkverbot vor einem Bezirksamt. Die Prüfung ergab, dass die Genehmigungen fehlerhaft erteilt worden waren, Geld sei dafür aber nicht angenommen worden. Außer diesen bekannten Fällen gäbe es aber ein großes Dunkelfeld, sagte Rüdiger Reif.
Wenn ich sehe, dass keiner ein Interesse an einer Strafanzeige hat, weil beide Täter profitieren und dass die Zeugen, die daneben stehen, auch nichts sagen, weil sie Repressalien fürchten, dann gehe ich von einem unglaublich hohen Dunkelfeld aus. Wir haben 100 Korruptionsverfahren, es ist ein Vielfaches davon.
Berlin arbeite seit Jahren daran, sich in der Bekämpfung von Korruption gut aufzustellen, mit einem Drei-Säulen-System, sagte Justizsenator Dirk Behrendt. Dazu gehören die strafrechtliche Verfolgung durch die Staatsanwaltschaft und der Berliner Vertrauensanwalt, der auch anonyme Hinweise annimmt, so Behrendt. Und
wir machen uns auch weitergehende Gedanken, wie wir also auch technische Möglichkeiten intensiver nutzen.
So soll es künftig Routineüberprüfungen von Behörden per Datenanalyse geben, um Unregelmäßigkeiten aufzudecken. In vielen Fällen habe sich aber auch gezeigt, dass Mitarbeiter der öffentlichen Verwaltungen unsicher seien, wenn es um kleine Geschenke oder Vorteile gehe, sagte der Korruptionsbeauftragte Rüdiger Reif.
In diesen Bereichen Geschenke, Einladungen, Rabatt und Verzehrfälle könnten wir unsere Mitarbeiter schulen, dass sie wissen, was Sache ist.
Dafür schlägt er ein E-Learning-Programm vor, in dem spielerisch Fragen geklärt werden wie: Darf ich als Lehrerin von meiner Abschlussklasse Pralinen als Dankeschön annehmen oder darf ich bei einer Fortbildungsveranstaltung am kostenlosen Mittagessen teilnehmen? In beiden Fällen lautet die Antwort ja.
Holger Hansen berichtete. Wer sich auch nur ein bisschen mit Großprojekten, mit Bauvorhaben, mit Industrieansiedlungen auskennt, kann sich nur verwundert die Augen reiben, welches Tempo Brandenburg und Tesla gerade vorlegen. Die neue Autofabrik bei Grünheide ist keinesfalls mehr eine Ankündigung. Das erste Stück Kiefernwald ist gerodet, Bauanträge sind gestellt und die Bürger hatten bis Ende der Woche Zeit, ihre Einwände und Einsprüche gegen das Projekt geltend zu machen. Philipp Barnsdorf mit dem Stand der Dinge.
Tesla beschäftigt die Menschen in der Region. Und während viele optimistisch auf die geplante Industrieansiedlung blicken, gibt es auch Bürger, die noch Verbesserungsbedarf sehen. Einer von ihnen ist Rudolf Mann aus dem Grünheider Ortsteil Kagel. Grundsätzlich befürwortet er die Tesla-Pläne, sorgt sich aber ums Grundwasser, wenn der lokale Wasserverband WSE für Tesla mehr Wasser fördert.
Ich möchte, dass das langfristig oder mittelfristig anders gelöst wird, als dass die WSE immer mehr Wasser hier aus dem Boden pumpt. Das ist sicherlich kurzfristig eine Lösung, aber langfristig möchte ich, dass die Genehmigungsbehörde in der Baugenehmigung eine Auflage erteilt, dass das Wasser von woanders her angeliefert oder hergepumpt werden muss.
Das Wasser in den Seen vor Ort ist in den letzten Jahren weniger geworden. Daher schlägt Rudolf Mann vor, Wasser aus anderen Grundwasserspeichern über eine Leitung zum Werk zu führen. Ein weiteres Thema ist der Verkehr. Die Straßen etwa in Erkner sind jetzt schon chronisch verstopft. Deshalb hat die Grünen-Fraktion aus dem Landkreis Oder-Spree eine Einwendung formuliert. Derzufolge sollen die Tesla-Angestellten mit der Bahn nach Erkner oder Fangschleuse fahren und von dort mit Tesla-eigenen Shuttlebussen direkt zum Werk gefahren werden. Die Fraktionsvorsitzende Anja Grabs erklärt, wieso es auch im Sinne Teslas wäre, wenn die Angestellten mit der Bahn zur Arbeit kommen.
Das Problem ist ja, dass Tesla mit Sicherheit ein Interesse daran hat, dass die Angestellten alle pünktlich zur Arbeit kommen. Und das ist eben nicht möglich, wenn sie morgens 3 Stunden lang im Stau stehen und hier gar nichts mehr geht.
Auch mehrere Umweltverbände, darunter NABU, BUND und Grüne Liga, haben gemeinsam eine Einwendung abgeschickt. Sie kritisieren, dass etablierte Umweltstandards unterlaufen werden, wenn die Ansiedlung derart schnell vorangetrieben wird. Bis Donnerstagmittag waren 270 Einwendungen beim Landesamt für Umwelt eingegangen. Das Amt rechnet insgesamt mit gut 300 Einwendungen. Ulrich Stock vom Landesumweltamt erklärt, wie es jetzt weitergeht.
Also zunächst werden die Einwendungen thematisch zusammengefasst in Vorbereitung des Erörterungstermins. Und auf diesem Ereignis werden dann die Einwendungen erörtert. Und die Einwender haben dort die Gelegenheit, ihre Probleme, die sie mit dem Vorhaben haben, direkt mit dem Antragsteller zu erörtern und mit den Fachbehörden, die dort auch anwesend sein werden.
Der Erörterungstermin ist am 18. März in Erkner geplant. Die Stadtverwaltung hält dafür die Stadthalle gleich für 2 Tage frei. Da passen immerhin 800 Leute rein. Man rechnet scheinbar mit einigem Andrang.
Philipp Bahnsdorf berichtete. Und zum Schluss schauen wir auf einen besonderen Jahrestag, den 75. nämlich. Vor 75 Jahren wurden viele Orte der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft in Brandenburg befreit. Diese Orte, wie zum Beispiel das einzige KZ Sachsenhausen, werden an diese Befreiung mit einem umfangreichen Gedenkprogramm erinnern. Was genau geplant ist, stellt Dominik Lenz vor.
Bruchstücke 45, das ist der Titel einer Ausstellung, an der sich alle 5 Brandenburger Gedenkstätten beteiligen werden. Sachsenhausen, Ravensbrück, Beloer Wald, Brandenburg-Havel und Leistikostraße in Potsdam. Sie alle wollen mit diesen Bruchstücken die Zeit dazwischen lebendig werden lassen, den Überlebenskampf kurz vor und nach der Befreiung, sagt Kuratorin Maren Jung-Distelmeier.
Zum Beispiel haben wir eine Reibe, eine Konservenbüchse, die über ein Rote-Kreuz-Paket gekommen ist, die dann die Häftlinge aber, weil das Essen, was sie bekommen haben in dieser letzten Phase auf den Todesmärschen, bei weitem nicht ausgereicht hat, benutzt haben, um Baumrinde zu reiben und sich daraus einen Brei zu machen, um irgendwie gegen den Hunger etwas zu unternehmen.
Auch von Häftlingen gemalte Bilder, Fotos entstanden direkt nach der Befreiung oder dieses. Ein Kübel, in dem ein SS-Mann die Uniform vergrub, um seine Identität zu verschleiern. Die eigentliche Sensation dieser Feierlichkeiten zum 75. Jahrestag der Befreiung aber ist die, es sei gelungen, rund 60 Zeitzeugen mit ihren Familien zu laden, sagt Axel Drehkoll, Stiftungsdirektor und Leiter der Gedenkstätten Sachsenhausen.
Die mit uns ins Gespräch kommen werden, aber was uns sehr freut, die auch bereit sind, für ein breites Publikum zur Verfügung zu stehen, für Gespräche, die wir anbieten werden.
Die letzten Möglichkeiten zu reden und Fragen zu stellen an Menschen, die auf ganz unterschiedliche Weise tief berühren, meint Insa Eschebach, Leiterin der Gedenkstätte Ravensbrück.
Unter anderem Jacqueline Fleury, die ihr Buch vorstellen wird, Resistante, die Dame ist 95, und Esther Bejarano, ebenfalls 95, Überlebende von Auschwitz und Ravensbrück, die kommt mit ihrer Band Microphone Mafia. Da wird sie also antifaschistische Lieder aus der Arbeiterbewegung, jüdische Volkslieder zu Gehör bringen.
Neben den Begegnungen mit Zeitzeugen setzt jede Gedenkstätte ihre eigenen Schwerpunkte, um auf unterschiedlichen Ebenen auch multimedial zu interessieren, nicht nur in der Gedenkwoche, sondern auch übers ganze Jahr. In Zeiten eines erstarkenden Geschichtsrevisionismus, eines neuen Rechtsradikalismus in Europa, einer Atmosphäre, in der eine Besuchergruppe auf dem Gelände des ehemaligen KZ Sachsenhausen den Holocaust in Frage stellt, in dieser Zeit sei die Arbeit der Gedenkstätten wichtig wie nie zuvor, betont Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle.
Dominik Lenz war das zum Ende dieser Sendung. Das war Landespolitik, die Debatte in Berlin und Brandenburg. Am Mikrofon verabschiedet sich Jan Menzel.
Inforadio Podcast.